Einen wunderschönen guten Tag zusammen, heute mit ganz viel Elan. Ich merke schon, ja,
Ja.
wir haben Dienstag, den 17. Dezember, noch eine Woche bis Weihnachten. Wir haben aktuell ungefähr 10:30 Uhr und die Märkte, ja, es ist mittlerweile echt Wahnsinn. Vor allem, wenn man im Tech-Bereich angelegt hat, da sah es nicht so schlecht aus jetzt die letzten Tage. Darüber wollen wir jetzt heute sprechen, ob jetzt vielleicht so nach der Santa Claus Rallye man vielleicht doch mal überlegen sollte, abzuverkaufen oder wie man eben auch mit seinen hohen Kursen gewinnen, also wie wir damit umgehen, sagen wir es mal so, weil wir schreiben natürlich niemandem vor, was man machen sollte. Es gibt da auch kein richtig oder falsch, weil bestes Beispiel, was ich euch schon mal vorwegnehmen kann, ich habe noch die letzte Woche gedacht, als Broadcom so auf über 170 gestiegen ist, habe ich noch gedacht, oh, das ist eigentlich zu früh. Mittlerweile sind wir bei über 230, also daran sieht man auch noch mal, wie schwierig dann immer wieder so dieses Timing ist und auch immer das Hin und Her. Darüber wollen wir heute sprechen, aber es gibt unheimlich viele Nachrichten auch aus dem Tech-Bereich, über die wir heute mal so insgesamt ein bisschen sprechen möchten, Revue passieren lassen. Waymo ist unter anderem nun in Japan gestartet. Sehr spannend, meiner Meinung nach. Es hat Veränderungen in der Zusammenstellung beim Nasdaq gegeben, worüber wir sprechen. Wieder mal Temu ein Thema, diesmal aber eher positiv, zumindest für ihre Verhältnisse. Und wir haben eben auch ansonsten noch einen genauen Blick auf die großen Tech-Werte und schauen dann nochmal, ob es da aktuell überhaupt noch irgendwelche Schnäppchen gibt oder Aktien, die nicht völlig absurd bewertet sind. Also ihr merkt vieles, worüber wir heute sprechen müssen. Da würde ich jetzt mal sagen, ja, wie hast denn du jetzt so die Eröffnung der Woche erlebt? Gab es da irgendwelche speziellen Nachrichten deiner Meinung nach, die jetzt für diesen Kursanstieg gesorgt haben? Erzähl mal.
Ja, also es ist ja so, dass der Kursanstieg ja jetzt eigentlich, also vor allen Dingen auf den Nasdaq bezogen ist. DAX läuft so eher seitwärts, wir bröckeln sogar ein bisschen. Dow Jones konnte auch nicht mehr folgen. Und was halt auch eigentlich auffällt, die Marktbreite ist gar nicht so gut. Also zum Beispiel am Freitag war der Nasdaq auch deutlich im Plus. Das Problem war nur, wenn du nicht Broadcom im Depot hattest, hast du eigentlich gelost, ja? Denn also mein Depot war am Freitag sogar ein Minus. Das ist schon echt krass zu sehen. Also das hat man aber auch schon oft gesehen. Ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass so diese Kurssteigerungen auf wenige Schultern verteilt sind. Und dasselbe hatten wir auch gestern eigentlich schon wieder so ein bisschen gesehen. Es ist krass, wie die großen Tech-Werte laufen einfach. Selbst so Nachzügler jetzt wie Alphabet, wo man ja immer gesagt hat, oh, die könnten zerschlagen werden und die Stimmung ist überhaupt nicht gut. Bumm, ballern die auf neue Allzeithochs jetzt durch. Also da sieht es echt weiter gut aus. Und ich glaube, wir hatten es ja auch mal letztes Mal kurz besprochen. Also ich bin auch weiter in dem Boot, dass ich sage, gut, kurzfristig vielleicht ein bisschen was heiß gelaufen, darüber können wir ja dann nochmal sprechen. Aber dass die großen Tech-Werte einfach so eine Marktmacht haben, die haben so viel Geld. Die können in neue Geschäftsmodelle investieren, die können vieles ausprobieren, mal hier eine Milliarde investieren, mal da eine Milliarde. Die haben so einen langen Atem und das zahlt sich halt einfach aus, wenn man jetzt auch wieder bei Alphabet sieht mit dieser Quantencomputer-Geschichte, die jetzt gespielt wird, übrigens überall am Markt. Gerade eben gesehen, und da gibt es ja hier das haben auch viele geschrieben, diese D-Wave heißt sie. Also auch so eine Quantenaktie, die ballert halt auch komplett nach oben. Also dem Markt gehen nie die Ideen aus, wieso der Markt weiter steigen könnte. Jetzt sind es aktuell so ein bisschen die Quantum-Chips. Also da sieht es weiter ganz gut aus. Ich bin mal gespannt, wie es dann hier mit dem DAX weitergeht. Der lief ja ganz gut. Zweite, dritte Reihe katastrophal. Es gibt ja jetzt bald dann die Neuwahlen. Aber ob sich da jetzt politisch was ändert, wir hatten das Thema heute Morgen auch bei uns schon. Also wenn die Wirtschaft halt in Europa oder vor allen Dingen auch in Deutschland so schlecht läuft, ja, und so der MDAX, TecDAX, SDAX ist eher so mittelstandsgeprägt, dann wird es halt schwer für die Unternehmen. Ja, schönes Beispiel ist Bechtle, eigentlich ein tolles Unternehmen. Die hatten sogar jetzt einen Deal mit AWS diese Woche gemeldet, macht trotzdem neue Jahrestiefs, ja, weil die Kunden halt Mittelstand ist, die aktuell auf die Bremse treten, die wollen nicht in neues IT-Equipment investieren und Behörden, jetzt gut, aktuell mit Neuwahlen und so, da wird sich auch wieder zurückgehalten. Das ist halt aktuell die Lage, ne? Das macht es nicht so einfach. Aber gut, Hoffnung stirbt zuletzt. Was ja diese Woche noch spannend wird, die FED-Sitzung, die ist morgen, also 95% Wahrscheinlichkeit, dass es eine Zinssenkung gibt. Und dann wird jetzt so die Frage sein, was der Herr Powell noch in der Pressekonferenz sagt. Ich denke, dann im Januar wird es erstmal eine Zinspause geben. Es gab sogar jetzt schon Stimmen, die sagen, ey, er sollte lieber jetzt schon mal eine Zinspause machen, weil der Markt halt heiß läuft sozusagen. Ja, könnte man sogar auch argumentieren, aber glaube nicht, dass er es machen wird. Aber dann dementsprechend steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es dann im Januar eben eine Zinspause gibt. Deswegen, aber damit kann der Markt halt auch gut leben. Ja, und wir haben diese Woche noch ein paar Zahlen. Morgen war, glaube ich, Micron dann, Birkenstock. Es meldet noch Nike. Die Aktie ist ja extrem schlecht gelaufen. Die Erwartungshaltung ist sehr niedrig. Was denkst du? Ich glaube aber auch, die werden wieder nicht gut liefern. Ne? Aber der neue CEO ist da. Vielleicht bringt er im Call noch ein bisschen Hoffnung mit rein. Aber ja, da brauchen wir auf jeden Fall auch sehr viel Geduld. Ne? Deswegen.
Ja, man muss ja sagen, es ist heute. Ihr hört es ja erst am Mittwoch. Also es ist tatsächlich ja dann heute, die ganzen Zahlen. Also ja, da sind General Mills noch mit dabei. Genau, Birkenstock, Micron, hast du schon richtig gesagt. Wird sehr interessant. Aber bei Micron, da auf einzelne Quartale zu schauen, macht da halt echt überhaupt keinen Sinn. Das ist eine der zyklischsten Aktien, die es überhaupt gibt. Darüber haben wir ja immer wieder mal gesprochen. Das ist echt Wahnsinn. Also im einen Quartal meinen sie, die sind angehender Insolvenzkandidat und im anderen sind sie eines der profitabelsten Unternehmen überhaupt. Also Micron ist schon echt crazy. Also da auch im Management zu arbeiten, das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung dort. Ja, auch so, was Investor Relations und Kommunikation angeht, das ist schon echt brutal dort.
Ja, das liegt ja bei denen ja vor allem an diesen DRAM-Preisen immer, ne? Die da ja irgendwie mal dann im Keller sind, absurd, dann gibt es wieder zu wenig Angebot, dann ballern die wieder hoch.
Ja, also das ist Wahnsinn, ja. Bei Nike traue ich mir aktuell echt überhaupt keine Prognose zu. Das ist so schwierig. Also ich wäre bei Nike momentan, ich war da lange Zeit auch echt optimistisch, aber aktuell finde ich es ultra schwierig einzuordnen. Ich habe da auch kein Problem damit zu sagen, dass ich eine Nike aktuell nicht einschätzen kann. Ich glaube, ganz langfristig gesehen wird Nike seinen Weg gehen, meiner Meinung nach. Ja, aber das kann auch noch wirklich eine ganze Zeit lang so weitergehen. Ja, also ich finde es unheimlich schwierig, da irgendeine Prognose zu wagen, weil auch wenn man bewertungstechnisch das anschaut, wir haben es ja schon oft gesagt, die Aktie ist immer noch teuer, ja, weil sie wächst ja nicht. Wir haben ein KGV aktuelles 22, Forward KGV 28. Das ist halt einfach immer noch verdammt hoch für eine Aktie, die eben auch so schlecht gelaufen ist. Also die Free Cash Flow Yield, die sieht mittlerweile wirklich gut aus mit über 6%, weil das ist jetzt auch kein Unternehmen, das hohe Share-Based Compensation hat. EV-EBIT 18, das ist alles schon, das sind schon, muss ich sagen, wirklich vernünftige Werte, weil auch die Free Cash Flow Yield, die ist so hoch wie noch nie jetzt aktuell, aber das aktuelle operative Geschäft die nächsten 2-3 Jahre einzuordnen, das ist verdammt schwierig bei Nike, ja, das keine Ahnung.
Halt echt, sie haben so viele Marktanteile verloren anscheinend, ja. Links und rechts werden sie von allen in die Zange genommen, also von den Herausforderern wie On, Lululemon läuft wieder besser, Puma und Nike performt viel besser. Das ist schon echt krass.
Du meinst Puma und Adidas, oder?
Puma und Adidas, genau.
Da spricht der Nike-Aktionär, ja, wollte das kurz damit einbauen. Hast du deine Nike-Position eigentlich noch, oder?
Ich habe es ja mal verkauft, natürlich.
Ja, okay, ja, dann ist ja gut.
Nee, ich habe Nike noch, aber ich habe es auch nicht nachgekauft zuletzt, ne? Also da warte ich jetzt auch erstmal ab, dass man da überhaupt irgendwie eine Trendwende sieht, so operativ. Also gibt. Ich habe auch Adidas, von daher, da habe ich aber auch schon hier dieses Hoch, Runter und jetzt geht es ja wieder hoch. Einiges mitgemacht, muss man sagen.
Ne? Ja, ist schon crazy, ja. Dann, du hattest ja schon den starken Nasdaq angesprochen. Wenige Titel, die für die Performance verantwortlich sind, sind mir jetzt ja eigentlich so die letzten Jahre auch gewohnt gewesen. Es gab jetzt aber eine Umstellung. Unter anderem ist Supermicro rausgeflogen und es sind auch bekannte Namen reingekommen. Erzähl mal, was hat sich so geändert und erzähl uns doch mal gleich, findest du oder glaubst du, das hat eher einen positiven Einfluss auf den Nasdaq oder sagst du, da sind jetzt Werte dabei, die ihn auch runterziehen könnten?
Ja, das ist die große Frage. Also raus sind Supermicro, ich glaube, es war Illumina, ist noch rausgeflogen und jetzt habe ich den dritten gerade
vergessen. Moderna.
Aber, genau, Moderna ist noch rausgeflogen. Ja, Moderna ist auch extrem schlecht gelaufen. Pharma und Biotech ist eh insgesamt zuletzt wieder deutlich unter Druck. Da gibt es ja auch sehr viel Angst vor der neuen Trump-Regierung mit dem neuen auch Gesundheitsminister, dem Herr Kennedy. Und reingekommen sind Axon, also AXON, die machen so Taser und sowas.
Selbstverteidigungswaffen,
genau. Und die beiden, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, MicroStrategy und Palantir. Es war ganz interessant, Also für mich wäre dann, weil wir auch nochmal gleich drüber sprechen, für mich wäre dann, wenn jetzt Palantir gestern nochmal so ein Gap nach oben gemacht hätte mit diesem Nasdaq-Aufnahme, hätte ich sogar nochmal einen Short dort probiert, weil eigentlich war es ja schon klar, dass sie reinkommt. Sie ist im Vorfeld schon so gut gelaufen. Ja, also ist jetzt nichts ganz ungewöhnlich. Aber die Aktie ist dann gestern, ich glaube, sie war vorbörslich ein bisschen im Plus und ist dann sogar deutlich ins Minus gerutscht. Also so richtig nachhaltig hat das nicht mehr geholfen. MicroStrategy, ja gut, da könnten wir jetzt wieder eine Folge mit füllen, ja, ob das gut ist oder schlecht ist, dass die da reinkommen. Ich glaube, da kam jetzt auch gestern wieder die Meldung, ne? Die haben jetzt wieder Bitcoins gekauft, neue Aktien ausgegeben. Ich bin weiter in dem Lager, dass es für mich echt so eine Art Ponzi-Scheme ist, so selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du halt immer mehr vom Bitcoin wegkaufst und die ja gar nicht mehr in den Umlauf mit reinbringst. Gleichzeitig müssen irgendwelche ETFs da deine Aktie kaufen und du kannst wieder Bitcoins kaufen. Also das ist schon verrückt, ja. Wir werden sehen, was damit passiert. Ich bin weder long in der Aktie noch short. Ich beobachte das von der Seitenlinie. Ja, und Supermicro ist herausgeflogen. Aber damit hat man auch so ein bisschen gerechnet. Die Aktie war zwar gestern schwächer, aber hat sich doch intraday ganz gut gehalten, ist sogar dann deutlich wieder angezogen. Das Minus war dann sogar überschaubar. Also ja, diese initiale Aufnahme hat jetzt dann erstmal quasi jetzt nicht für diese ganz großen Bewegungen gesorgt. Aber also diese Existenz von Supermicro im Nasdaq 100, die war ja wohl mal ein richtiger Flop, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, kurz danach ging es nur noch abwärts. Das war schon echt bitter. Ich bin mal gespannt, wie es dort weitergeht. Aber ich bin da bei der Aktie an der Seitenlinie. Ne? Also die hatte sich ja nochmal echt gut erholt. Seitdem aber auch wieder deutlich runter. Also ich glaube, es ist besser, dass die nicht mehr im Nasdaq 100 ist.
Also wenn jetzt der ganze Shitstorm von den Bitcoinern kommt, Er hat's gesagt, nicht Ich, ja, mit dem Ponzi und so weiter. Ihr wisst, das ist der Goldesel. Also geht am besten dort auf die Instagram-Seite und erzählt
mir ja, ich habe mir das Video immer noch nicht angeschaut. Ich sage ja nur, dass das so von außen den Eindruck erscheint. Es gab auch einen Artikel noch im Handelsblatt dazu, dass diese Strategie halt, dann immer neue Wandelanleihen auszugeben und so, und dann quasi wie so eine Art Hebel auf den Bitcoin, dass das natürlich so lange immer nur funktioniert, wie der Bitcoin-Preis weiter steigt. Und wenn es da mal deutliche Rücksetzer gibt, dann wird es halt die Aktie auch zerlegen, aber
Da müsste es aber schon ziemlich nach unten gehen. Also da reden wir nicht von einer Halbierung, sondern also da müsste schon eher Richtung 80-90% dann gehen. Und wahrscheinlich sowas ist, ja gut, das muss jeder für sich selber entscheiden.
Also Glückwunsch an alle, die investiert sind bei MicroStrategy. Ich glaube, da gibt es ja auch viele weiter in Bullen. Ich finde den CEO auch irgendwie ein bisschen suspekt, muss ich sagen, mit seinen Forderungen, was er so erzählt, aber ist ja auch ein anderes Thema, deswegen.
Ganz klar, ja, aber ich wollte nur nochmal klarstellen, wo, an welche Adresse der Shitstorm dann zu gehen hat, genau. Ja. Aber ich glaube, die Zuschauer bei uns, die wissen schon, wie es gemeint ist, also wir erzählen nicht, dass das irgendwie ein Schneeball ist.
Ich habe davon keine Ahnung, also hört nicht auf mich, von daher.
Genau, ja, hört eben eher auf mich. Ich sag Bitcoin, also ich bin Bitcoin long auf jeden Fall, wobei Michael ja auch den ein oder anderen Satoshi in seiner Wallet liegen hat, deswegen.
Ich
erzählt es jetzt nur so, und demnächst kommt dann so die Meldepflicht, dass die Goldesel GmbH 1% aller ausstehenden Bitcoins mittlerweile im Besitz hat.
Ich kopiere das Geschäftsmodell von MicroStrategy, ich fange jetzt auch an, immer Geld
einzusammeln. Baut sich das im Hintergrund auf, dass wahrscheinlich auch der deutschen Regierung die ganzen Coins dabei, was bei 55.000 oder so abgekauft. Ja,
kann ich mir
vorstellen. Ja. So, es gab aber noch viele weitere News. Jetzt gucke ich mal kurz, was wir als nächstes nehmen. Über Temu haben wir auch schon öfter gesprochen. Nun ist bekannt geworden, dass Temu zum zweiten Mal in Folge in den USA Platz 1 in den Download-Charts ist. Ich wage jetzt schon mal eine Prognose. Wir müssen bald auch wieder übrigens unsere Prognosenfolge machen, bei der wie immer alles falsch sein wird. Also ich freue mich jetzt schon nicht auf die Folge, wenn wir unsere Prognose von diesem Jahr mal behandeln. Wir müssen die Folge übrigens auch mal suchen. Das wird auch schon mal eine Herausforderung werden. Ich sage, Temu wird nächstes Jahr nicht Platz 1 in den Download-Charts sein, weil nächstes Jahr mit Sicherheit durch die Trump-Regierung da so ein bisschen Feuer in die Sache reinkommt, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ansonsten, du warst ja auch immer wieder mal, zumindest mal kurzzeitig in Pinduoduo drin. Wie siehst du da aktuell die Lage? Oder glaubst du jetzt auch, dass es nächstes Jahr da doch einiges ungemütlicher wird?
Ich bin bei der Aktie, also sie hatten ja immer brutal gute Quartalszahlen. Und dann hatten sie jetzt noch einmal, ich glaube, das waren die vorletzten Zahlen, auch nochmal richtig gute Zahlen. Dann war ja bei der Ausblick so mau, dass die Aktie eingebrochen und seitdem fasse ich die auch nicht mehr an. Ja, wir hatten auch schon immer darüber gesprochen, da gibt es ja auch die ein oder anderen Fragezeichen bezüglich Bilanzierung, wie das alles sein kann und dann jetzt der politische Gegenwind. Also bei der Aktie halte ich mich raus. Ich habe JD.com zum Beispiel noch im Depot, aber PDD habe ich nicht mehr im Depot, deswegen, also kann ich überhaupt nicht mehr einschätzen, was da jetzt so passiert. Was ich gerade noch gesehen habe, ganz interessant, Platz 2 in den USA bei den Downloads war Threads. Die haben auch jetzt 100 Millionen Daily Active User. Richtig krass. Also ich habe ja auch ein Threads-Konto. Ich muss da echt mal vielleicht mal mehr machen. Ne? Also scheint echt gekommen sein, um zu bleiben so ein bisschen, ne, die App. Und Platz 3, TikToks, hatten wir gerade eben auch schon kurz besprochen vorher. Da ist jetzt die große Frage, wird TikTok jetzt in den USA verboten oder nicht? Da soll ja jetzt, glaube ich, jetzt im Januar sogar so ein Gerichtsurteil kommen oder die Deadline da sein, ob das dann quasi aus den App Stores rausfliegt oder ob das dann halt einen Zwangsverkauf geben muss. Ne? Das ist auch echt krass. Wäre natürlich auch bullish eigentlich für Meta, muss man sagen. Und auch vielleicht für Google und so weiter, was den Werbemarkt angeht.
Das wäre für ziemlich alle großen Tech-Konzerne recht bullisch. Ich halte es tatsächlich auch für sehr wahrscheinlich, dass entweder der Bann oder der Verkauf kommen wird, weil Donald Trump war ja damals schon so quasi der erste Initiator. Ich weiß noch, dass in dem Zuge damals auch Fastly abgestürzt ist, die ja, das ist ja sozusagen der große Konkurrent von Cloudflare immer gewesen, die, da war ByteDance, glaube ich, sogar der größte Kunde damals, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme, ist jetzt natürlich schon einige Jahre her, ich glaube, das war 2020 um den Dreh rum. Und ich halte das für sehr, sehr wahrscheinlich und da müssten die großen Nutznießer, vor allem Meta, aber wie es Michael auch gesagt hat, auch Google unter anderem sein. Die Frage wird natürlich auch sein, wenn es verkauft wird, an wen wird es verkauft? Weil wenn da natürlich Meta, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das durchgewunken wird. Sie würden es mit Sicherheit mit Kusshand nehmen, gar keine Frage, ja. Bei Alphabet, ja, ist halt auch schwierig, da ja YouTube eben auch Shorts oder so hat. Also, dass sie Interesse hätten, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber auch da, dass das von der Regierung durchgewunken wird, ja, halte ich für schwierig. Wobei ich natürlich trotzdem sagen würde, zum einen ist das natürlich, TikTok ist ja riesig, also da brauchst du schon mal richtig viel Geld dafür. Und zum anderen würde ich wahrscheinlich sagen, sieht die amerikanische Regierung TikTok trotzdem lieber in Alphabets Hand als in ByteDance Hand zum Beispiel. Ja.
Aber Microsoft war, glaube ich, sogar mal, habe ich mal irgendwann, glaube ich, mal gelesen. Microsoft wäre auch ein Kandidat, die zu übernehmen.
Ja, Microsoft ist halt bisher noch so gar nicht in dem Social Media Thema drin. Dabei, ne? Also, wäre natürlich auch super spannend bei denen, ja. Die Frage ist natürlich auch bei so einem Zwangsverkauf, wie viel Geld darf man dann überhaupt verlangen oder so? Das wäre ja dann mit Sicherheit also auch sehr günstig, weil es ja ein Zwangsverkauf sozusagen ist. Wird eine sehr interessante Geschichte. Das werden wir definitiv für euch mitverfolgen.
Und ich habe gerade mal geschaut, der 19. Februar ist der Stichtag. Und was jetzt gerade aktuell noch läuft, ist, dass der CEO von TikTok, Shou Chu heißt der, der will sich auch nochmal in Mar-a-Lago mit Donald Trump treffen und ja, mal schauen, ne? Was Trump so sagt. Der ist auch immer für die eine oder andere Überraschung gut, also da wird es sehr, sehr spannend am 19. Ja. Oder ob da im Vorfeld schon irgendetwas passiert. Es sind ja nur noch 4 Wochen, das ist schon
aber
also TikTok argumentiert die ganze Zeit, dass es ja Meinungsfreiheit ist und so weiter und die darf man nicht, die Meinungsfreiheit von Millionen Nutzern quasi ignorieren und so weiter, aber ja,
man
dieses
weiß
Thema
ja,
ist natürlich trotzdem ein anderes, ne, für die Justizministerium.
Man weiß ja, worum es geht, da geht es ja nicht um die Inhalte drauf, sondern dass die Daten weitergeleitet werden. Ja. Jetzt muss ich aber nochmal kurz nachfragen, du hast gerade gesagt 19. Februar, 4 Wochen, das wären aber 8, also es war Februar.
Nee, 19. Nicht, Januar.
Januar, ah, okay, Januar. Dann sind es tatsächlich nur noch knapp oder so fast 5 Wochen, ja. Okay, das werden wir definitiv für euch weiter mitverfolgen, die Geschichte.
Ich ganz kurz eine neue Quick News, weil ich ja immer so negativ für Deutschland bin. Deutschland, ZEW Konjunkturerwartungen steigen auf 15,7. Prognose war nur 6,9. Wow. Also, vielleicht gibt's ja wirklich mal Licht am Ende des Tunnels. DAX steigt doch gerade auf Tageshoch. Ja, wir nehmen ja jetzt hier dienstags, was haben wir, 11 Uhr genau, auf. Also, ja, Lagebewertung ist aber weiter sehr, sehr übel. Aber bin mal gespannt. Ja, also Lagebewertung ist noch mal schlechter als gedacht. Aber ja, Licht am Ende des Tunnels vielleicht, das wäre echt mal richtig schön.
Ja, es gab auch noch weitere Nachrichten. Wir haben ja erst vor kurzem drüber berichtet, dass Waymo in neue Städte ausgerollt wird. Und nun kommt auch, das war für mich schon echt, also damit hätte ich nicht gerechnet, sie starten nun in Japan und zwar in Tokio. Da hat man schon länger eine Partnerschaft mit einem Taxiunternehmen, das heißt Nihon Kotsu, und mit einer Taxi-Hailing-App, die heißt Go in Japan. Also ich würde es wahrscheinlich so unter dem Uber von Japan dann einordnen, also vom Geschäftsmodell her. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob sie jetzt auch diese Vormachtstellung in Japan dann haben. Das spielt jetzt dabei aber auch erstmal eine untergeordnete Rolle. Also im nächsten Jahr schon recht früh wird dort begonnen, mit dem Robotaxi-Dienst diesen auszurollen. Mhm. Also sehr, sehr spannend, und das unterstreicht für mich auch noch weiterhin wirklich diese starke Marktposition, die Waymo hier aktuell hat, weil ja da eben oft gesagt wird, dass dann Tesla nichts vorbeikommt oder so, aber Waymo macht da aktuell, wie es scheint, vieles richtig. Es wird in immer neuen Städten ausgerollt und scheint dann auch immer recht gut und recht fehlerfrei dann auch zu funktionieren. Also das ist eben so eines dieser Projekte, wo gesagt hat, wo Alphabet schon seit über einer Dekade Milliarden reingepumpt hat, und eben, wenn sich das halt nur ansatzweise, also wenn man in dem Markt eine gewisse Rolle spielen wird, wird sich das extrem ausbezahlen, ja. Also sie müssen da auch gar nicht unbedingt der Marktführer vor Tesla dann sein, ja. Also ich sag mal, wenn du in so einem spannenden Markt dann einfach mal so deine paar Prozent Marktanteil haben wirst, das wird eine absolute Cash-Cow dann werden, also gar keine Frage, ja. Und man kann da auch meiner Meinung nach zu 100% koexistieren neben einer Tesla, die wahrscheinlich eben halt, oder wo wir wissen, dass die einen ganz anderen Ansatz dann haben werden. Also ultra spannend auf jeden Fall, und da bin ich mal echt so dann auf die nächsten Monate sehr gespannt, ob dann da noch mehr kommt, weil aktuell scheinen sie da echt aufs Gaspedal zu treten. Wir haben es ja auch zuletzt gesagt, sie haben, ich glaube, 6 Milliarden war es, hatten sie ja zuletzt eingesammelt. Also das nutzen sie nicht von der Mutter, also vom Mutterkonzern, sondern haben das Geld eingesammelt. Da waren sehr große Anteilseigner dabei, wie Tiger Global beispielsweise. Und das wird eine sehr interessante Geschichte in den nächsten Jahren werden, ja.
Ja, aber vielleicht noch ganz spannend dazu ist, es gab am Wochenende so ein Interview mit dem Sundar Pichai, also dem CEO von Alphabet. Und er hat gesagt, das ist auch ganz spannend, I think obviously Tesla is a leader in the space. It looks to me like Tesla and Waymo are the top two. Also er sieht sogar aktuell Tesla vorne, aber sagt, sie beiden sind so die Top 2. Also bin ich echt mal gespannt. Da scheiden sich ja die Geister. Wir sprechen ja gleich nochmal über die Aktien. Also der Markt hat da eigentlich auch eine relativ eindeutige Meinung gehabt, wenn man sich mal jetzt so die Kursentwicklung von Tesla zuletzt anschaut. Die basiert nicht auf der Hoffnung, dass sie nächstes Jahr das neue Model Y rausbringen oder da wieder ein bisschen mehr Absatz haben. Nee. Das ist quasi jetzt die Einpreisung von diesem Thema autonomen Fahren, dass sie mit dieser neuen Version 13.2 Full Self Driving, dass sie da jetzt sehr nah ran sind, dass sie das ausrollen können in großem Stil und dass dieses Cybercab dann irgendwann kommt, ja. Also, das ist schon echt krass zu sehen, aber ja, es wird kein The Winner Takes It All geben, denke ich. Und dementsprechend kann man da auch als Waymo Aktionär oder Alphabet Aktionär, denke ich, ja, sich ein Stück vom Kuchen vielleicht abschneiden, ne? Denn es wird nicht nur 100% Teslas geben auf der Welt, das ist natürlich auch klar.
Ja, und vor allem nicht werden sie der einzige Robotaxi-Anbieter sein, weil sie dazu eben halt auch das Netzwerk benötigen.
Ja, und sie werden nicht der einzige Flottenbetreiber und sowas sein.
Ja, darüber haben wir ja schon öfters gesprochen.
Dazu gibt es nämlich auch noch einen spannenden Analystenkommentar, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, dass es halt ein Unterschied ist, ob du die Technologie hast oder ob du nur noch die Flotten betreibst, weil das ist halt auch nochmal ein anderes Business so ungefähr, ne? Also da weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, zum Beispiel auch für Tesla, da das komplett alles alleine zu machen, weil du musst dich ja dann auch um viele andere Sachen noch kümmern, ne? Dass da hier irgendwie mit Wartung und dass da die Autos sauber sind, was weiß ich, was es da alles noch so gibt, ne? Also da brauchst du auch ein bisschen Infrastruktur. Ganz so trivial ist es halt, glaube ich, auch nicht. Deswegen, naja, schauen wir mal.
Ja, es ist interessant, zumal man ja auch sagen muss, dass ja die Unternehmen auch recht nah beieinander sind, weil ja Elon Musk und Larry Page auch beispielsweise befreundet sind, also die kennen sich schon sehr, sehr lange. Mhm. Es stand ja mal wenige Tage bevor, dass Tesla durch Alphabet übernommen werden sollte. Jeder, der die Biografie von Elon Musk gelesen hat, der weiß es. Also man hatte sich eigentlich sogar schon geeinigt, ja, also war eine sehr interessante Geschichte, aber die wollen wir jetzt nicht neu aufrollen hier, oder das können wir vielleicht ein anderes Mal dann machen. Also Tesla stand ja auch mal nur ein paar Stunden schon vor der Insolvenz und jetzt, also unfassbar, wie sich das so entwickelt hat, ja. Also Hut ab auf jeden Fall für Elon Musk dafür, so polarisierend wie er ansonsten ist, ja. Es wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich eines der beherrschenden Themen auch an der Börse sein, dieses Full Self-Driving, ja. Obwohl jetzt da natürlich schon in einigen Aktien da auch auf jeden Fall schon was drin ist. Also jetzt bei Tesla davon zu sprechen, dass da jetzt noch gar nichts eingepreist wäre, ja, fände ich dann schon eine sehr steile These auf jeden Fall, ja. Aber jetzt gucken wir mal dieses Jahr jetzt mal so. Also wir wissen ja dieses Jahr, die Tech-Werte, die sind unfassbar gut gelaufen. Jetzt stelle ich dir jetzt erstmal die Frage, so von der Magnificent Seven, wir nehmen auch Broadcom mal mit rein. Was glaubst du denn, wer am schlechtesten gelaufen ist von allen in diesem Jahr dann? Also was ich euch sagen kann, es gibt kein Unternehmen, das unter 26% Rendite gemacht hat diesem Jahr. Also es ist Wahnsinn. Das beste Unternehmen hat 181% gemacht. Und das sind ja alles eigentlich sogar Billionenunternehmen mittlerweile. Was glaubst du denn, wer am schlechtesten gelaufen ist? Das hätte mit Sicherheit am Anfang des Jahres, da wäre dann.
Ja, ich glaube, ich habe einen leisen Verdacht. Also Apple ist es, glaube ich, auch nicht, weil die ja in den letzten Wochen auch weiter krass gestiegen sind. Es ist Tesla, ist brutal gelaufen, die sind es auch nicht. Ich hätte erst gesagt Alphabet, aber die sind jetzt auch zuletzt gut gelaufen. Ich glaube, Microsoft ist in letzter Zeit gar nicht so gut gelaufen,
ja,
oder?
Das ist tatsächlich richtig, ja. Wobei man sagen muss, Microsoft ist schon einige Wochen, jetzt hat hier die rote Laterne, weil Alphabet, wir haben ja oft drüber gesprochen, dass es so skeptisch gesehen wird, Alphabet ist aber trotzdem wahnsinnig stark gelaufen. Also Alphabet ist year to date 48,8% im Plus. Also die sind wahnsinnig gelaufen, ja. Und Platz 1 ist nach wie vor Nvidia, wobei man da sagen muss, dass sie sogar schon mal Anfang des Jahres sogar besser dastanden als aktuell.
Nvidia läuft jetzt auch seit vielen Wochen nicht mehr gut, ne? Also ich habe bei Nvidia habe ich gerade eine Trading-Position und die ist vorbörslich auch wieder im Minus. Ich muss es echt überlegen, ob ich die noch rauskicke hier, ne? Die droht so ein bisschen nach unten wegzukippen. Also
ja, aktuell könnte es, wenn es noch so weitergeht, darauf hinauslaufen, dass Broadcom hier an die Spitze kommt. Broadcom year to date über 140% im Plus und alleine in der letzten Woche 41% plus. Das ist also Wahnsinn, ja.
Dieser eine Tag, ich bin bei Broadcom nicht dabei, ich bin trotzdem happy, weil ich hatte echt so kurz die Überlegung, weil die ja dann auch so hoch reinkam schon am Freitag, zu sagen, okay, das ist übertrieben, machst mal so eine kleine Short-Position als Absicherung auch. Und dann ist die ja von plus 15 auf plus 25 an dem Tag. Und dann am nächsten Tag hat sie ja nochmal plus 10%. Also das finde ich wirklich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen absurd. Aber ja gut, die Zahlen und vor allen Dingen diese Geschichte mit diesem Wachstum im KI-Bereich mit 220% plus, dass man halt gesagt hat, die Aussichten sind weiter sehr gut. Ja, also es ist halt jetzt zum einen, dass es operativ gut läuft, ja, du kannst ja mal was zur Bewertung gleich sagen, und zum anderen, dass halt die Bewertung jetzt auch ausgeweitet wird, weil man Broadcom halt eine bessere Marktstellung anscheinend so zubelegt, ne? Weil die waren ja eine Zeit lang mal immer eher so ein bisschen niedriger bewertet und jetzt kommt sie so in Sphären von Nvidia irgendwie schon rein. Ich habe heute Morgen, haben wir gesprochen, da sogar der eine hier bei mir aus mir gemeint, ja, ich glaube, der Markt hofft so oder möchte so, dass das vielleicht die neue Nvidia sogar wird. Die machen ja so customized KI-Chips jetzt auch zum Beispiel für Apple. Vielleicht wird das ja auch das neue große Ding, oder da sehen sie zumindest das Wachstum in den nächsten Jahren.
Sie ist jetzt höher bewertet als Nvidia tatsächlich, also in quasi allen Belangen mittlerweile, muss man sagen. Allerdings man muss halt sehen, also jetzt auch mal die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist das jetzt alles ein riesiger KI-Hype oder haben wir jetzt doch eine Blase, weil natürlich werden die Rufe dann immer lauter bei solchen Entwicklungen. Man muss natürlich das eine sehen, wir haben jetzt hier eine aktuelle Bewertung KGV 194, allerdings Forward-KGV liegt bei 40, also daran sieht man schon, wie der Gewinn sich jetzt noch weiterentwickeln wird und man muss zusätzlich auch sagen, in den nächsten beiden Jahren rechnet man damit, dass Broadcom im Jahr 2026 einen Free Cashflow von 30 Milliarden Dollar erwirtschaften wird. Also das ist das, was wir ja auch schon öfters gesagt haben. Also diese Unternehmen, die steigen halt auch, weil halt wirklich die Gewinne und die Profitabilität so stark am explodieren sind. Und wie du es jetzt gesagt hast, also ich glaube, die letzte Nachricht, die jetzt da wirklich für diesen krassen Anstieg gesorgt hat, ist diese Kooperation mit Apple in dem Bereich, weil viele ja lange auch Angst hatten bei Broadcom, dass Apple sich abwenden wird. Dann hat man ja einen neuen mehrjährigen Vertrag geschlossen und das kam ja jetzt nochmal obendrauf sozusagen eben auch in diesen KI-Applikationen und wir wissen ja rund ums Internet sowieso, wie stark Broadcom da ist. Ich habe es ja schon mal gesagt, über 99% aller Nutzer im Internet, die kommen mit Broadcom-Hardware in Verbindung. Die VMware-Übernahme scheint sich sehr stark auszuzahlen für sie. Also das ist halt einfach eine brutale Momentumsaktie. Aber wir reden da EV-EBIT von 77. Natürlich muss man gucken, auch da wird es Anpassungen nach unten geben durch die starke operative Entwicklung. Free Cash Yield 1,7%. Das ist natürlich Wahnsinn, ja. Und das war jetzt so die letzten Jahre natürlich auch dadurch getrieben, dass sie vor einigen Jahren wirklich wahnsinnig günstig war, meiner Meinung nach. Ja, aber ich habe es ja auch schon gesagt, eben bei meiner Frau, die Position, die ist jetzt 450% im Plus, die hat sich unfassbar entwickelt. Aber um das richtig einzuordnen, das ist einfach ein Glückstreffer gewesen. Ja, also ich würde da jetzt niemals behaupten, ich habe das in auch nur ansatzweise so eine Entwicklung kommen sehen. Die ist damals halt echt günstig gewesen. Du hast eine Dividendenrendite von über 4% bekommen. Mittlerweile bist du bei 0,8 irgendwas Prozent. Also das ist halt brutal gewesen. Ja, die war halt damals so günstig, wo ich gesagt habe, hey, das Chance-Risiko-Verhältnis bei der Aktie, das ist so gut. Und dann hat die sich da halt so unfassbar entwickelt. Ja, und wenn es jetzt noch ein bisschen weiter nach oben geht und Nvidia ein bisschen weiter nach unten, könnten sie die sogar noch einholen dieses Jahr. Aber jetzt aktuell, das nimmt jetzt natürlich auch schon wieder so kurzfristig absurde Züge dann an, wo es auch mit Sicherheit mal wieder eine umfangreichere Korrektur dann geben wird. Also das ist gar keine Frage, ja. Aber ich kann den Verlauf auf jeden Fall nachvollziehen. Es ist natürlich schwierig jetzt, was man dann in solchen Belangen dann mit solchen Aktien dann macht. Aber darüber sprechen wir später dann noch, wie wir damit umgehen, wenn solche Positionen so extrem stark davongelaufen sind.
Ansonsten, was vielleicht noch ganz spannend ist in dem Zusammenhang, Dan Niles, den kann man ja auch auf X folgen. Der hat echt immer richtig gute Aussagen. Und die große Frage ist, ne, ob Rücksetzer kommen in dem Sektor. Es gab ein Interview mit dem CEO von Microsoft unter anderem. Und der hat jetzt zum Beispiel zuletzt gesagt, sie sind gar nicht mehr bezüglich der Chipversorgung eingeschränkt, sondern bezüglich der Energieversorgung. Ne? Also sie bekommen anscheinend jetzt schon genügend Chips, was ja so ein bisschen dem widerspricht, was Nvidia gesagt hat, dass die Nachfrage immer noch viel höher ist als das Angebot und das in den ganzen nächsten Quartalen weiter damit gerechnet wird. Also vielleicht ist auch das ein Grund, dass zum Beispiel Nvidia fällt so ein bisschen oder dass da so ein bisschen Luft abgelassen wird. Und was halt sein könnte, das wird dann Nvidia betreffen, aber wahrscheinlich auch Broadcom und so weiter, das hat er gesagt, das könnte jetzt in der ersten Jahreshälfte 2025 kommen, dass Angebot und Nachfrage sich dann quasi angleichen und dass natürlich dann auch so diese Phase kommen kann, dass die großen Tech-Konzerne vielleicht so ein bisschen zu viel bestellt haben und jetzt erstmal so ein bisschen konsolidieren müssen und dann könnte es natürlich schon mal so ein bisschen Nachfragedelle geben und wenn sich das halt auch nur so ein bisschen bemerkbar macht bei Nvidia, da wird es halt krasse Rücksetzer geben und das könnte natürlich auch mal bei Broadcom so kommen, aber das Ding ist natürlich trotzdem, wann und wie heftig, ist halt extrem schwer zu sagen einfach.
Ja,
das aber man muss es auf jeden Fall mal so im Hinterkopf behalten. Ne? Deswegen, also wenn ich die Nvidia jetzt im Langfristdepot hätte, würde ich wahrscheinlich jetzt mir erstmal keine Sorgen machen, groß, aber so als Trade, ne, ich will da jetzt so eine Position nicht gegen mich laufen lassen, man fliegt ja halt jetzt mit einem kleinen Verlust raus, weil kann ja doch sein, dass der Markt hier schon so ein bisschen eine Abkühlung einpreist. Das ist halt schwer zu sagen. Kann aber auch sein, dass da jetzt demnächst wieder Interview mit Jensen Huang kommt oder kommt doch, ich glaube, da ist ja auf die CES ist ja jetzt Anfang nächsten Jahres, ich glaube, da ist nochmal so ein Kapitalmarkttag, da kann weiß Gott was noch präsentiert werden. Die wollen ja auch eine CPU bringen, glaube ich, nächstes Jahr. Also ist halt, es kann auch noch weitergehen.
Ja. Aber ansonsten, Apple war die zweitschlechteste mit 41% plus, also davon schlecht zu reden ist natürlich so. Aber wie siehst du das, findest du, es gibt aktuell überhaupt eine Aktie, wo du sagst, ja, da könnte man nochmal hinschauen, so auch mal für einen Erstkauf, oder sagst du jetzt, aktuell sind alle so hoch bewertet, dass du sagst, das lohnt sich aktuell gar nicht?
Boah, echt. Ich hätte jetzt bis zuletzt gesagt, immer, jetzt immer noch Alphabet halt, ne? Mhm. Weil die ja diesen Rücksetzer gemacht haben. Aber, jetzt sind sie, aber ich glaube, so auf dem Papier sind sie, glaube ich, immer noch eigentlich recht fair bewertet. So, ne?
So mega viel hat sich das, also gefühlt ja. Hat sich, also klar, sie waren jetzt mal, also als wir zuletzt drüber gesprochen haben, du hattest sie ja vor einigen Wochen auch mal so als aktuell immer noch recht attraktiv bewertete Aktie drin. Da war es Forward KGV unter 20, aber wir reden jetzt immer noch von einem Forward KGV 23, aktuelles ja. KGV 26, EV EBIT 22, das ist für ein Unternehmen mit so einer Monopolstellung. Ich sage jetzt, es ist nicht günstig, ja, das tue ich mir immer schwer, aber ich finde das Chance-Risiko-Verhältnis noch annehmbar, ja, also ja. Das ist für mich kein Vergleich mit einer Apple beispielsweise, ja, aber ja, wir wollen das nicht jedes Mal thematisieren. Die meisten anderen, die sind schon mittlerweile echt so in, also fast schon absurden Regionen, wir haben ja auch gerade schon über Broadcom oder so dann gesprochen, ja. Genau. Meta ist wahrscheinlich so gerade so auf Platz 2 dann, was so Bewertungskennzahlen angeht, also im günstig Anführungszeichen Sinne, also da haben wir Forward KGV 25,5, EV EBIT 24, für Cashflow 3,3%, wobei man natürlich sagen muss, also bei Meta, das ist natürlich schon jetzt eine krasse Rallye und Party so die letzten Quartale gewesen und da wird für mich dann halt auch so langsam so ein bisschen die Luft dann wieder dünner, weil wir wissen ja trotzdem so um die Probleme auch, die sie haben, also so dieses Thema, was ja Mark Zuckerberg angesprochen hat mit eigener Hardware, das haben sie ja noch nicht wirklich gelöst, ja, da eigene Hardware, so hat man es ja genannt sozusagen, ja, weil man so in der Presse ist zwischen Apple und Alphabet dann, also das Problem haben sie noch nicht gelöst, ja, und der aktuell starke Werbemarkt, der täuscht da jetzt meines Erachtens auch ein bisschen drüber hinweg, aber wenn es jetzt mal im Werbemarkt aktuell wieder ein bisschen schwächer laufen würde in den nächsten Monaten, dann hätte Meta auch wieder einige Probleme und dann kommen auch wieder so die Kritiker hervor, die dann sagen, ja, Meta ist tot und so weiter.
Wer nutzt schon Facebook?
Schwierig. Genau, ja. Genau, ja, das kommt dann wieder. Das habe ich dieses Jahr zum Beispiel noch nie gehört, ja, dass jemand
geschrieben hat. Letztes Jahr, wer braucht diesen Facebook-Müll?
Genau.
Ich habe es ja auch gesagt, es ist immer so, dass, wenn die Stimmung schlecht ist, dann werden die Nachrichten rausgehauen, dann gibt es die Begründungen. Wenn es wieder gut läuft, verschwindet das wieder. Das hast du ja überall gesehen. Einfach Starbucks schmeckt nicht. Wer nutzt schon, oder Google ist tot, hörst du jetzt auch nicht mehr, ne? Wer nutzt schon noch Google, jetzt mit diesem Quantengeschichte da und so, aber ja, so ist das halt. Also ich würde jetzt insgesamt kurzfristig vielleicht nirgendwo hinterherrennen, aber meine drei, also wenn ich drei Aktien von denen kaufen müsste, wäre es aktuell Alphabet, dann Meta würde ich trotzdem noch kaufen und Amazon, ne, wegen AWS und so, aber Meta, ja gut, sie haben ja diese Brille und so weiter, die haben sie ja, oder hier diese Meta Quest und so, aber
war halt nur nicht absehbar.
Natürlich noch klein, ne?
Der Markt ist viel zu klein, um das halt als Hardware-Plattform jetzt schon, also da ist man noch weit entfernt davon, in ähnliche Sphären wie jetzt ein iPhone dann beispielsweise zu kommen, dann, ja. Aber ja, jetzt nehmen wir mal an, ich weiß, das ist jetzt eine Situation, die kennst du nicht, dass mal eine Aktie so gut gelaufen ist, dass sie jetzt mal so groß wird oder so, aber jetzt mal nur aus der Langfristenbrille betrachtet, weil du hast ja auch ein Langfristdepot. Mhm. Ist es dann für dich irgendwie ein Thema, dass du mal sagst, hey, jetzt ist das irgendwie so absurd gelaufen? Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel an, du hättest Broadcom und Nvidia vor mehreren Jahren bereits gekauft und weil du sagst jetzt eigentlich auch, also eigentlich ist ja die Bewertung absurd. Würdest du dann als Langfristanleger sagen, ja, dann oder bist du dann jemand, der nimmt dann mal was raus oder sagst du, nee, ich halte es einfach, weil man weiß ja trotzdem nie, wo es hingeht, wenn man halt immer noch operativ überzeugt ist. Wie gehst du davor?
Das ist ein perfektes Beispiel, weil ich war ja auch Nvidia-Aktionär und dann kam ja dieses riesige Gap nach den Zahlen mit plus 40%, dann ging es nochmal irgendwie ein paar Tage weiter hoch und was habe ich gemacht? Ich habe halt dann die Position im Langfristdepot verkauft, weil ich gesagt habe, oh, das ist aber eine krasse Übertreibung jetzt einfach. Und was ist passiert? Die Aktie ist weiter gestiegen und seitdem bin ich nicht mehr bei Nvidia dabei, zumindest im Langfristdepot. Und das ist halt so das Problem, was du dann relativ schnell bekommst, wenn du halt Positionen im Langfristdepot verkaufst, dass du dann höchstwahrscheinlich nicht zum Hoch verkaufst, dann steigen die Aktien weiter. Und dann kann es natürlich sein, dass die Aktien mal runterkommen, aber dass du da dann günstiger wieder einsteigen kannst, das denkt man immer, dass das so einfach wäre, aber das funktioniert halt gar nicht so. Plus, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, da hatten wir ja schon mal auch drüber gesprochen kurz, wenn du halt große Buchgewinne hast, ja, dann, oder sagen wir, du bist 200-300% im Plus. Also ich bin jetzt zum Beispiel jetzt bei Tesla, also ich habe die Aktie ja gekauft, die ist jetzt über 100% im Plus, ja. Das könnte ich, also für mich ist Tesla jetzt auch kurz heiß gelaufen, würde ich diese Position jetzt direkt verkaufen, müsste ich ja eine riesige Steuer halt zahlen, ne? Also Abgeltungssteuer. Das heißt, du hast dann deutlich weniger auf deinem Depot, was du dann wieder reinvestieren kannst, wie du jetzt quasi als Depotposition hast, ja. Also, und das ist halt so eine Geschichte, die darfst du gar nicht unterschätzen, weil da muss die Aktie schon mal deutlich weiter fallen, dass du überhaupt wieder dieselbe Positionsgröße kaufen kannst, ja. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich grundsätzlich in dem Lager, dass ich die Sachen im Langfristdepot einfach drin lasse, ja. Auch mit der Gewissheit oder dass das passieren kann, dass die jetzt fällt, dann ist es halt einfach so, ja. Aber ich hatte ja die zum Beispiel Tesla jetzt gekauft auf Sicht von mehreren Jahren. Da gibt's halt immer mal diese Hypes, dann kann ich's mal wieder runter. Dann ist es halt einfach so, ne. Aber die kann halt auch noch jetzt auf 500, 600 steigen und dann korrigiert die wieder auf 500. Und wenn ich dann jetzt hier bei $450 oder sowas verkaufe, habe ich halt trotzdem geloost, so ungefähr, ne. Deswegen, was man halt mal machen könnte, wäre mal vielleicht einen Teilgewinn mitnehmen. Aber also alles, was man so immer jetzt so sieht, langfristig, auch bei einigen Leuten, wo ich jetzt immer mal so reinschaue, die haben die großen Vermögen damit gemacht, dass die halt Positionen echt durchgehalten haben einfach. Ne? Und damit sind die dann, haben die sich neue Sphären geschossen sozusagen. Also je nachdem, wie viel Kapital du hast, auch wenn du klein anfängst und sagen wir mal irgendwie nur 1.000 Euro irgendwo reinpackst, ja, aber dann kommst du aber auch bei einem Vervielfacher mal schnell auf 5.000 bis 10.000 Euro, ja. Und jetzt nimm mal dieses Kapital und führe das mal auf 100.000 Euro bei einer Position. Und was halt dann geil wäre, gibt es ja auch ein paar Leute, die das machen, wenn du dann halt ein größeres Depot hast und siehst dann solche Aktien oder machst große Wetten zum Beispiel auf Palantir oder auf Tesla, dass die dieses autonome Fahren schaffen und pumpst da 100.000 Euro rein und dann vervielfacht die Aktie sich, dann kannst du halt richtig vermögend werden mit solchen Aktionen. Ja, und wenn du halt immer verkaufst mit plus 100%, dann zahlst du, keine Ahnung, auf 100.000 Gewinn wieder 25% Steuern, hast also 25.000 Euro weg. Das ist natürlich schön, kurzfristig, aber du wirst es halt dann dadurch wahrscheinlich nicht schaffen, richtig einen Sprung nach vorne zu machen. Ja, deswegen, ich habe ja auch ein paar riesige Gewinne jetzt und ich lasse die jetzt einfach halt drinnen, ne? Also so ist es halt, ne? Und du musst dich halt, du musst halt dann mental auch stark sein, dass du dich jetzt nicht drüber aufregst, wenn solche Aktien mal wieder fallen, also vor allen Dingen sowas wie Nvidia, Broadcom, der Chipsektor, der ist ja schon sehr schwankungsfreudig und zyklisch. Auch eine Tesla, da kann weiß Gott was wieder passieren, ja. Du musst halt auch Schmerzen aushalten können, das ist natürlich auch klar, ne? Aber ich bin da eigentlich, ich habe das echt so bei mir jetzt so komplett getrennt. Trading Depot werde ich sehr schnell nervös bei Tesla. Ich habe gestern meine letzte Tesla-Position im Trading Depot verkauft, aber im Langfristdepot, mich interessiert das gar nicht, ne? Ich habe das Depot bei Com direkt. Ich weiß gar nicht, wie ich da handeln kann, ne? Also muss er irgendwie Tanz erzeugen und ach, kein Bock drauf, ne? Das ist doch geile halt, ne? Du guckst da ja gar nicht rein. Ich habe das auch nicht als App auf dem Handy. Ich kann da gar nicht reingucken, sozusagen. Yeah. Da bist du auch nicht direkt immer nervös, also.
Das habe ich auch mal, das ist ja ein Kollege von uns beiden, der Joschka von Finanzrebellen, der war ja mal bei mir zum Interview zu Gast, der hat ja, ich glaube, über 3000% mit AMD gemacht und der hat auch gesagt, das hat er auch einen großen Anteil daran, dass er damals gar keine Zeit hatte, ins Depot zu gucken, weil er da gerade seine Firma neu aufgebaut hat und er hat es dann einfach laufen lassen, weil die Position, die hat sich halt unfassbar entwickelt, also der hat da mehrere hunderttausend Euro mit der Aktie gemacht, weil er gesagt hat, er hatte gar keine Zeit, sich da drum zu kümmern, ja, also.
Ich sag mal, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel noch, das habe ich gestern gesehen, der Tim Schäfer, den kennen wahrscheinlich auch viele, ne, der hat ja auch ein sehr konzentriertes Depot und der hat das jetzt gestern oder vorgestern auch nochmal gezeigt, der hat nämlich mehrere Millionen im Depot, also, er hat nämlich zum Beispiel Netflix, das ist seine größte Position, da würde ich auch noch sagen, bis heute, also das wäre mir echt sehr, sehr heiß, ne, und er ist bei Netflix, ich weiß nicht, wie viel 1000% im Plus, aber seine Netflix-Position ist einfach $650,000 groß, ja. Also das ist halt, oder Bank of America, über 400.000 einfach, ja. Berkshire 350.000, ja. Er hat zum Beispiel auch CTS Eventim ewig gehalten, ja. Deutscher Nebenwert 300.000 fast Depotwert. Also das ist halt, ne, aber durch diese Geschichten, du hast natürlich auch Rohrkrepierer drinne, aber so schaffst du es dann halt, wenn du wirklich dann mit dem Unternehmen dabei bleibst und wächst, richtig fette Positionen aufzubauen. Ne? Das ist halt schon spannend. Wenn du immer wieder rebalanced, dann, ne, dann kann es natürlich sein, dass du weniger Schwankungen hast, aber du wirst halt niemals diese eine oder zwei Aktien haben. Und das ist ja teilweise wirklich so, ne, man sagen manche immer, ah, hätte ich doch damals Monster und so gekauft. Und ich sage, hätte nichts gebracht, weil wenn wir oder wahrscheinlich ich damals Monster gekauft hätte, ich hätte ja bei plus 50% verkauft. Ja. Ich hätte ja nicht bis plus 10.000% gehalten. Das heißt, es bringt dir gar nichts. Und wenn du halt so agierst, dass du von vornherein dann immer die Gewinne mitnimmst, dann wirst du es halt auch niemals erreichen. Ja? Du weißt ja heute noch nicht, ich habe zum Beispiel jetzt diese Archer Aviation, irgend so ein hier Senkrechtstarter, Flugtaxi-Ding da, ne? Ich habe jetzt auch mal überlegt, ich habe ja erstmal 1.000 Stücke drin, ich halte die jetzt einfach mal. Ne? Vielleicht wird es ja das next big thing, keine Ahnung. Es gibt auch Joby Aviation, ich glaube, dieses Thema wird irgendwann groß. Aber ja, kann auch ein Rohrkrepierer werden, aber wenn du halt solche Dinger nicht hältst, bist du halt auch nie dabei. Ne? Du musst halt auch wissen, man muss ja halt wissen, ne? Was willst du überhaupt an der Börse? Vielleicht willst du ja auch nur die Marktrendite, dann kannst du aber auch einfach einen ETF kaufen, ist vielleicht sogar noch sinnvoller. Deswegen, also ich versuche jetzt wirklich knallhart auch mal so die besten Pferde im Stall weiterlaufen zu lassen. Deswegen. Aber ja, ist eine Einstellungssache.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und da macht man halt so diese satten Out-Performances, wenn man eben mal solche Aktien, weil ich weiß zum Beispiel gar meine Frau, die hat jetzt natürlich ein S&P 500 in den letzten 3 Jahren, also ja, gecrushed, ist wahrscheinlich noch untertrieben, wenn jetzt halt Broadcom 2 Jahre so stark gelaufen ist. Aber auch mein Depot hat den S&P 500 deutlich geschlagen in den letzten 5 Jahren sogar, dadurch, dass Alphabet halt meine größte Position ist und jetzt da mehrere Jahre so gut gelaufen ist dann. Und dazu kann ich halt auch sagen, also es ist ja auch dann ein Widerspruch. Du bist ja kein fundamentaler Anleger, wenn du jedes Mal, wenn du der Meinung bist, es ist eine Übertreibung, sie rausnimmst, dann auch wieder die Steuern bezahlst, weil das ist einfach Markttiming und das Wissen halt, das sollte man mittlerweile halt wissen, dass das halt quasi nie funktioniert, ja, weil du dann halt wieder sehr viel weiter unten einsteigen müsstest und jeder Kursanstieg, wenn du hältst, das ist halt sozusagen deine Gewinne, das ist halt ein zinsloses Darlehen, das du dann sozusagen bekommst und da kickt dann halt der Zinseszinseffekt anders, wie die jungen Leute ja sagen, aber der Michael weiß das natürlich nicht, wie die jungen Leute sprechen, aber da bin ich ja das Bindeglied hier in dem und Podcast, genau, ja, und gottlos und so weiter, ja.
Aber es ist wirklich so, ne? Man könnte natürlich jetzt wieder sagen, es ist natürlich ein Riesenglück, dein Depot ist ja nur gestiegen, weil du jetzt Alphabet in dem Depot hattest, sowas kann man natürlich sagen, aber es ist ja eigentlich, es muss ja eine bewusste Entscheidung sein, diese Sachen zu halten. Das ist ja eigentlich auch wirklich eine große Kunst sozusagen, ne? Diese Sachen halt wirklich auch durchzuhalten. Ne? Vielleicht ist es auch bei der einen oder anderen Person dann Glück gewesen. Ich hab Leute gesehen, da ist ein Typ, und das ist natürlich noch viel krasser, die haben halt Tesla irgendwie seit 2006 im Depot. Da hat ein Typ 10.000 Tesla-Posit, 10.000 Tesla-Aktien, die sind Millionen wert. Das war vor ein paar Monaten, der hat jetzt ja nochmal, das muss man sich überlegen, der hat, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten nochmal irgendwie 10 Millionen verdient mit der Tesla-Position und so, ne? Mhm. Kann man jetzt auch wieder sagen, dass das Glück ist und so weiter, aber es ist halt von ihm, er hat auch weiter gesagt, er hält die weiter. Das ist halt eine krasse, bewusste Entscheidung einfach, ja? Und das ist halt einfach so, nur so schaffst du es halt einfach, da richtig eine Outperformance zu erzielen einfach.
Ja, was ich sagen würde, das ist Glück, dass er damals da halt das richtige Pferd gefunden hat, was aber definitiv kein Glück ist, dass er es gehalten hat. Ja, und das ist.
Kann ja auch sein, dass er noch ganz viele andere Pferde hat, aber wie gesagt, das hat ja auch der Tim Schäfer gesagt, das ist ja genau, du brauchst ja aber auch nur ein gutes Pferd.
Ja, halt. Genau.
Eine Aktie kann 10.000% steigen und kann nur, der hat ja auch ein paar Rohrkrepierer, Deutz oder irgendwie sowas, ich habe auch ein paar Solar Edge, ist halt 80-90% gefallen, okay, aber dafür hast du die Trade Decks, die sind 500% gestiegen, ne, und du kannst halt viel mehr gewinnen, als du verlieren kannst, und deswegen macht es halt auch so viel Sinn, diese Sachen halt zumindest so lange zu halten, wie du vom Geschäftsmodell überzeugt bist, ne, niemals jetzt komplett blind halten, aber du darfst aber auch nicht, wenn es mal eine kleine Schwächephase gibt oder ein paar Quartale schlecht laufen, dann halt direkt wieder alles rausfeuern, so funktioniert es nicht, ne, denn Nvidia ist mal 50% oder 70% gefallen, Tesla, die letzten 3-4 Jahre ging da auch gar nichts, wurden totgeredet, du musst halt solche Phasen durchstehen einfach, ne? Und das ist halt, man denkt immer, das ist einfach, aber es ist natürlich nicht einfach. Ne?
Weil immer dann, wenn es schlecht läuft, gibt es meistens genug Gründe, warum man sie auch verkaufen sollte.
Das ist ja bei Tesla, bei allen Sachen, ne? Was da die Leute erzählen, wie tot die Aktie ist, wie tot das jetzt wieder ist, wie tot Netflix ist wegen Disney Plus und kein Mensch und dann nur noch woke Scheiße. Ne? Das ist ja immer dasselbe halt. Immer der Kurs macht dann immer die Stimmung und die Nachrichten dazu. Ja, und wenn es gut läuft, wird wieder die Schnauze gehalten von vielen Leuten, und wenn es schlecht läuft, dann, ja, ich habe es doch gesagt, alles scheiße hier, ne?
Ja, genau.
Tesla ist tot, kein Mensch kauft mehr Tesla wegen Elon Musk, und tausende Artikel hier in den Zeitungen, Elon Musk fährt Tesla jetzt komplett an die Wand, sowas halt, ne? Ist völlig absurd natürlich, was dort steht, und das musst du halt ausblenden können einfach. Und das ist verdammt normal nicht einfach, ne? Das ist
Kunst. Das war doch jetzt mal ein schönes Wort zum Ende der Folge. Wenn ihr bis jetzt noch nicht den Daumen nach oben da gelassen habt, dann jetzt aber flott. Wir würden uns auch folgen, wenn ihr uns folgt. Aber schreibt uns doch mal unten in die Kommentare, wie handhabt ihr das, wenn ihr mal solche Multibagger im Depot habt und die auf einmal vielleicht 30% oder 50% eures Depots ausmachen. Macht ihr Rebalancing? Zieht ihr durch, wie man so schön sagt? Schreibt's gerne mal unten in die Kommentare rein, und wenn ihr von Spotify dazugehört, schnell auf YouTube rüber und auch da einen Kommentar da lassen. Würde mich interessieren, weil da gibt es viele spannende Ansätze, dann schreibt es auf jeden Fall mal dazu, und dann freuen wir uns auch, wenn ihr die nächste Folge wieder einschaltet. Kurze Ankündigung schon mal, nächste Woche ist ja Dienstag, Heiligabend, deswegen wird es unter der Woche da keine Folge geben. Nächste Woche wird nur am Samstag eine Folge kommen, damit ihr das jetzt eben schon mal wisst, weil ja, sonst kommt der Weihnachtsmann bei uns dann auch nicht vorbei, wenn wir an dem Tag meinen, arbeiten zu müssen. Und ich glaube, das unseren Frauen zu erklären, dass wir einen Heiligabend-Podcast aufnehmen, das dürfte auch eine spannende Geschichte ansonsten sein.
Podcast statt Geschenke
verteilen. Genau, ja. Wäre aber interessant, es dann mal so heimlich zu filmen und so, wer mehr von uns dann auf die Fresse bekommt. Ja. Also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.